Unser Predigtthema ist heute in der 1. Petrusbrief 1, die Verse 3 bis 25. Also diese Predigt ist sozusagen eine Grundlage des Glaubens für uns wieder. Ganz, ganz geniale Geschichte hier auch zu sehen. Und da freue ich mich mit uns, das gemeinsam anzuschauen. Ich lasse die ersten zwei Versen ganz bewusst weg als Begrüßung. Und da fängt der Petrus an und sagt ab Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Schön, oder? Einfach gleich mit diesen Begrüßungen anzufangen. Denn in seinen großen, grenzenlosen Erbarmen hat er uns ein neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Also das ist jetzt hier Botschaft vom Evangelium pur. Und ich freue mich, dass wir uns auch mitfreuen darüber. Gott hat Erbarmen mit uns. Wir waren es nicht würdig, dass er uns zuerst geliebt hat. Wir haben gar nichts getan, damit wir sagen können, Gott, du musst mich hier lieben. Nein, er war uns gnädig. Und weil Christus von den Toten auferstanden ist, und die Lieder, die wir heute gesungen haben, passt so schön dazu, danke dafür, haben wir nun diese Hoffnung. Eine Hoffnung auf ein ewiges, neues Leben. Und dieses neues Leben wird endlich so sein, wie wir es uns wünschen. Keine beschmutzende Sünde, kein Leid, kein Tränen, kein Schmerz mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch so geht, aber in den letzten zwei Wochen habe ich drei Menschen gehabt, die mir nah waren, die gestorben sind. Und das ist immer wieder so ein Verlust. Und da merkt man, dass diese Menschen, die tiefgläubig waren, es geht denen da besser, jetzt wo sie sein sind, dort beim Vater. Und die haben sich darauf gesehnt, endlich nach Hause kommen zu können, mit ihren 90 und 87 und 86 Jahren dann da. Ab Vers 5. Bis dahin, also wir sind noch nicht so weit, bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren. Bewahren, weil ihr ihm vertraut. Aber dann, am Ende der Zeit, werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werden und viel erleiden müsst. Petrus finde ich so hoffnungslos ehrlich. Auf der einen Seite freuen wir uns auf das, was kommen wird. Auf der anderen Seite sagt er, auch wenn wir viel erleiden müssen heute. Wir leben in diese Spannungen, in eine tief gegründete Hoffnung. Eines Tages wird es da im Himmel herrlich sein, aber hier noch auf dieser Erde noch nicht. Noch plagen wir uns damit um, mit unseren Problemchen, mit unseren Krisen, mit unseren Schwierigkeiten, mit uns selbst und mit anderen. Und da trägt Gott uns hindurch. Gott wird durch seine Kraft uns bewahren. Er trägt hindurch, weil wir auf ihn vertrauen. Und das ist aber auch ein bisschen Schlüssel da drin. Worauf vertrauen wir? Wir werden immer wieder in diesen Versen nachher auch sehen, worauf ist unser Ziel, worauf bauen wir, was ist unsere Grundlage? Ist unsere Grundlage, unser Leben, das, was wir können? Das, was wir schaffen, oder ist die Grundlage unseres Lebens unser Glauben, dass Gott uns hindurchträgt, auch wenn es schwierig ist. Da ist der Unterschied. Viele Menschen verlassen sich auf sich selbst. Ich habe mehr als genug hier gesagt, die meisten Menschen, die ich kenne, die Christen sind, haben Gott als Co-Pilot im Leben. Die machen alles selbst, es sei denn, es kommt zur Krise. Oh, Herr, hilf mir! Jetzt darfst du die Kontrolle übernehmen. Und so ist es nicht hier damit gemeint. Eine der wichtigsten Entscheidungen unseres Lebens ist es, immer wieder neu Gott diese Herrschaft unseres Lebens zu geben. Von diesem Tag, von dieser Woche, von den Worten, die wir sagen und die wir nicht sagen. Und das ist das, worauf wir vertrauen. Und Gott schenkt uns diese Kraft, auch diese Proben und diese Schwierigkeiten zu auch durchstehen. Vers 7. So wird sich euer Glauben bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist grenzenlos, denn ihr kennt das Ziel eures Glaubens, die Rettung für alle Ewigkeit. Es geht darum, dass unser Glauben immer wieder auf Proben gestellt werden soll. Stell mal vor, dein Christsein wäre alles nur schön. Dann wirst du genauso reif wie an dem Tag, an dem du dich bekehrt hast im Glauben. Und das wäre schade. Denn Gott möchte nicht, dass wir Babys sind. Gott möchte nicht, dass wir nur von Milch uns ernähren. Er möchte, dass wir heranreifen, dass wir mündige Christen werden. Und wodurch ist Gottes Schule der Mündigkeit? Leider durch Probleme, Schwierigkeiten und immer wieder diese Versuchungen. Aber dann erweist sich etwas. Wenn wir treu diesen Weg mit Jesus Christus bleiben, wenn wir immer wieder neu seine Vergebung empfangen, dann läutet uns Gott. Und das ganz Interessante ist, in Vers 7 steht es hier, Lob, Preis und Ehre, nicht werden wir Gott geben. Lob, Preis und Ehre werdet ihr an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Auch wir werden Lob, Preis und Ehre empfangen, wenn wir treu diesen Weg gehen. Da wird Gott sagen, du mein treuer Diener, du warst im Kleinen treu, jetzt werde ich dir Großes anvertrauen können. Gut gemacht. Gott möchte jeden in diesem Raum sagen können, gut gemacht. Gut gemacht am Montag, und am Mittwoch und am Samstag und am Sonntag nach der Gemeinde, gut gemacht. Mein Diener, mein Verwalter, das, was ich dir anvertraut habe, das, was du durchgemacht hast, super, gut gemacht. Und da werden wir endlich dieses sehen, worauf wir hoffen. Und unsere Freude wird vollkommen sein. Denn das Ziel unseres Glaubens werden wir endlich erkennen, die Rettung für alle Ewigkeit. Vers 10, schon die Propheten haben nach dieser Rettung gesucht und geforscht. Und sie haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken wird. Ist echt interessant. Die Leute im Alten Testament waren neidisch auf uns. Denn wir haben endlich das gesehen, das erlebt. Dieses Heiland, diesen Messias, der gekommen ist. In ihnen wirkte bereit der Geist Christi. Er zeigte ihnen, dass Christus leiden müsste und danach Ruhm und Herrlichkeit empfangen würde. Daraufhin forschten die Propheten, wann und wie es dies geschehen sollte. Interessant, dass jetzt hier Petrus hier sagte, er zeigte ihnen, dass Christus leiden müsste und danach Ruhm und Herrlichkeit empfangen würde. Denn die meisten Menschen zur damaligen Zeit, als Jesus lebte, hatten dieses Leiden nicht verstanden. Die wollten nicht einen Messias haben, der leiden musste. Die wollten nicht einen Gott haben, der erst sterben musste, um wieder aufzuerstehen. Das wollten sie nicht. Das haben sie nicht verstanden. Aber doch einige schon. Vers 12. Gott ließ sie wissen, dass diese Offenbarungen nicht ihnen selbst galten, sondern euch, also uns heute. Nun sind sie euch verkündigt worden. Und zwar von denen, die euch die rettende Botschaft gebracht haben. Gott erfüllte sie dazu mit dem Heiligen Geist, den er vom Himmel zu ihnen sandte. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass selbst die Engel gern mehr davon erfahren würden. Ist das nicht schön? Wir haben diese Botschaft von Jesus Christus selbst empfangen, dürfen diese Botschaft weitergeben. Jesus Christus rettet, Jesus Christus heilt. Und sogar die Engel sind ein bisschen auf uns neidisch. Die würden gerne mehr davon erfahren, von diesem Geheimnis. Und darum, Vers 13, seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Schon wieder dieses Richtung. Was ist Fundament, was ist Ziel unseres Lebens? Lasst euch nichts vormachen, Seid nüchtern und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus für alle sichtbar kommt. Petrus betont ganz stark diese zukünftige Hoffnung. Seid bereit und stellt euch jetzt ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Was würde Jesus tun bei unserer Entscheidung auf der Arbeitsstelle? Was würde Jesus tun in der Begegnung mit unseren Nachbarn? Was würde Jesus tun dort in der Art, wie wir mit unseren Kindern oder mit unseren Eltern umgehen? Da stellt euch ganz darauf ein, zu leben, wie es Gott gefällt und ihm Ehre gibt. Und lasst euch nichts vormachen. Seid nüchtern und richtet alle eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit. Nicht wir mit unserer Kraft schaffen das, sondern Gott, der uns immer wieder diese Weisheit und Kraft und Geduld dazu schenkt. Dass er immer wieder diese Frucht des Geistes in uns wachsen lässt, damit wir ihn verherrlichen können. Da richten wir unsere Hoffnung. Gott ist barmherzig. Er trägt durch. Auch durch Schwierigkeiten, auch durch Probleme, auch durch Enttäuschung hindurch. Spätestens da an dem Tag, wo er wiederkommt, werden wir erkennen, wie großartig er es mit uns gemeint hat. Und das ist das, was Petrus hier uns versucht, immer wieder neu klarzumachen. Vers 14. Weil ihr Gottes Kinder seid, und das sind wir alle hier, wir sind Kinder Gottes, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher. Als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließ und Gott noch nicht kannte. Der Heilige Geist hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören und danach richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir sind Gottes Kinder. Das heißt, es gab einen Herrschaftswechsel in unserem Leben. Nicht mehr sind wir Kinder des Finsternis, sondern wir sind Kinder des Lichts geworden. Und nun, weil Gott uns erkauft hat durch das Blut Jesus Christus, gehören wir Gott und nun sollen wir ihm gehorchen. Dieses altmodische Wort Glaubensgehorsam ist ein wichtiger Bestandteil von unserem Jüngersein in Christus. Und das bedeutet, dass wir nicht mehr leben wie früher. Es bedeutet, es gibt einen Unterschied, wie wir heute sind, wie vor 2 Jahren. Und es bedeutet, es gibt einen Unterschied zwischen jetzt und bevor wir Christus kennengelernt haben. Nicht nur anders als damals, sondern auch in unserer christlichen Entwicklung, auch in unser Jesus-ähnlicher Werden, sollte es da auch sichtbare Veränderungen geben. Dass wir uns nicht mehr von unseren, hier steht, Leidenschaften, unsere Emotionen, unser Eifer, da blenden lassen, beherrschen lassen, sondern immer wieder neu fragen, was möchte Jesus hier tun? Was möchte Jesus durch mich auch denn tun? Und das Interessante ist, dass wir immer wieder in Situationen kommen, wo wir nicht das tun, was Jesus getan hätte. Und da dürfen wir auch um Vergebung bitten. Wir dürfen zu Gott kommen und zu unseren Nächsten sagen, tut mir leid, das war nicht in Ordnung, vergib mir. Und das ist ganz wichtig. In diesen Heiligungsprozess. Niemand so tut, als ob er alles schon tun könnte, sondern da zu stehen und sagen, Herr, vergib mir. Ich lebe aus und von deiner Vergebung. Vers 16 sagt, genau das meint Gott. Richtet euer ganzes Leben aus nach Gott, denn ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Dieses Wort heilig ist echt interessant. Heilig bedeutet für einen besonderen Zweck ausgesondert sein. Es gab zum Beispiel im Tempel damals, auch in der Bundeslade davor, auch Besteck, ganz normale Gabeln und Messer. Aber es gab Gabeln und Messer, die heilig waren. Die sahen genauso aus wie im Palast. Die im Palast waren nicht heilig. Aber die im Tempel waren heilig. Warum? Weil sie einem besonderen Zweck dienten. Und gerade eben nur durch diesen besonderen Zweck erfüllt sich das, was Gott hier sagt. Ihr seid für etwas Besonderes berufen, herausgerufen, um etwas zu tun. heilig sein. Nicht dieses Vollkommen ohne Fehler, sondern dieses für einen bestimmten Zweck, für einen bestimmten Grund, für einen bestimmten Auftrag da zu sein. Dazu hat Gott uns berufen. Vers 17, ihr betet zu Gott als euer Vater und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremden mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Wow, dieser letzte Satz hat es in sich, finde ich. Welche Sicht der Welt haben wir? Haben wir wirklich diese Sicht, dass wir Fremde sind in dieser Welt? Dass unsere Staatsbürgerschaft himmlisch ist und nicht mehr deutsch oder russisch oder amerikanisch oder sonst was? Ist das, wofür wir leben? Leben wir in dieser Welt in dem Bewusstsein, dass wir eigentlich gar nicht hier hingehören? Leben wir in dieser Welt, in der wir wirklich eine Sicht dafür haben, so viel wie möglich mitzunehmen ins Reich Gottes dazu? Das ist das, wie Paulus die Welt gesehen hat. Das ist das, wie Petrus die Welt gesehen hat. So viel wie möglich in das Reich Gottes hineinbringen zu können. Gott wird sein Reich ausrichten, eines Tages. Aber bis dahin leben wir wie Fremden in dieser Welt, mitten unter Menschen, die nicht an Christus glauben. Und deshalb führen wir ein Leben in Ehrfurcht vor Gott. Respekt, Ehre, Liebe, Achtung. Wir leben, wie es Gott so möchte, um ihm zu dienen, um ihm zu ehren, um wirklich auch dann da eines Tages hören zu dürfen, mein Sohn, meine Tochter, gut gemacht. Gut gemacht. Gott möchte uns dafür belohnen, auch für das, was schwierig war, für das, wo wir für seinen Namen gelitten haben, für das, wo wir Entscheidungen getroffen haben, die gegen den Strom bedeutete, zu fließen und zu schwimmen, weil wir halt eben uns an Gottes Wort orientierten und nicht an dieser Welt. Um das noch deutlicher zu machen, geht Petrus hier mit Vers 18, denkt daran, was es Gott gekostet hat. Also wir sagen, oh, das ist so schwierig, Gott zu gehorchen. Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Aus einem sinnlosen Leben, wie es schon euer Vorfahren geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit irgendwelches vergänglichen Silber oder Gold. Nein, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat. Ich freue mich, dass wir nachher auch Abendmahl feiern werden, wo wir wirklich daran denken dürfen und das, was Christus am Kreuz für uns tat. Er befreite uns, er gab alles für uns hin, sein Leben wie auch sein Blut. Dessen passe Lamm, diese Erfüllung durch Christus, dass er diese Schuld dieser Welt auf sich genommen hat, um uns zu befreien. Und es beweist, dass er auferstanden und er wird wiederkommen. Das hat Gott was gekostet. Jesus war gehorsam, ja bis zum Tod gehorsam. Und wer bin ich zu sagen, aber Herr, das ist so schwierig, ich kann nicht. Herr, schenk mir diese Kraft, dir zu gehorchen. Vers 20. Schon bevor Gott die Welt schuf, hatte er beschlossen, Christus zu euch zu schicken. Bevor Adam und Eva überhaupt auf diese Welt kamen, geschaffen worden, wusste Gott, dass alles so geschehen wird. Schon vor er die Welt schuf, hat er beschlossen, Christus zu euch zu schicken. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in diese Welt gekommen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seinen göttlichen Herrlichkeit gegeben, damit ihr an ihn glaubt und eure ganze Hoffnung auf ihn setzt. Worauf setzen wir unsere ganze Hoffnung? Auf unser Können, Fähigkeiten, Geld, Sicherheiten, Rentensysteme, Krankensysteme oder auf Gott? Vers 22, gleich am Ende. Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und haben ihm gehorcht. Darum seid ihr fähig geworden, einander aufrichtig zu lieben. So handelt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Interessant, wie Gott jetzt hier durch Petrus die Kurve kriegt. Aus einem Gehorsam zu Gott entsteht etwas in unserem Herzen. Weil wir Gottes Liebe selbst empfangen haben, können wir aufrichtig einander lieben. Und das ist ganz wichtig. Wir können einander aufrichtig lieben, weil wir zuerst geliebt wurden, weil Jesus uns zuerst befreit hat von unserer Schuld, unserer Sünde. Und deshalb können wir einander auch vergeben. Deshalb können wir auch miteinander ganz anders umgehen. Wie gnädige Menschen, weil Gott gnädig mit uns umgegangen ist. Und so handelt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Wenn meine Beziehung mit Gott im Reinen ist, dann ist es erstaunlich, wie viel Auswirkungen es hat auf meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Meine Mitmenschen, das ist das, wozu Gott uns immer wieder dazu aufgerufen hat. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzem Sinn, ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann in diese Richtung. Vers 23, ihr seid ja von Neuem geboren. Neugeboren worden. Und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenken. Nein, Gott selbst hat euch durch sein lebendiges und ewiges Wort neues, unvergängliches Leben geschenkt. Deshalb müssen wir auch immer wieder neu in Gottes Wort graben, tiefer hineintauchen, damit es uns verwandelt. Damit wir geprägt werden von Gottes Wort und nicht von unseren Umständen. Nicht von unseren Erfahrungen, nicht von anderen Menschen, die vielleicht von anderen Quellen geprägt wurden. Ganz, ganz bewusst immer wieder Gottes Wort lesen. Das schenkt uns immer wieder neu, dieses Genordetsein, ausgerichtet auf Gott. Und zum Schluss, ja, es stimmt, die Menschen sind wie Gras, ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündigt wurde. Ich kann euch nur Mut machen, ganz neu, vielleicht die Evangelien mal durchzulesen. Mal einfach Matthäus oder Markus oder Lukas, Johannes zu nehmen und einfach zu sehen, wie Jesus reagiert hat. Wie Jesus mit den Menschen gesprochen hat, denn dieses Wort prägt uns. Wenn wir nicht erlauben, dass Gottes Wort uns prägt, wird etwas anderes uns prägen. Und da ist, wo Petrus sagt, hey, wo kriegen wir unsere Prägung her? Wo kriegen wir unsere Basis her? Wonach richten wir uns aus? Und das ist eine bewusste Entscheidung, zu sagen, Gottes Wort soll mein Leben prägend sein. Dieses Wort, diese rettende Botschaft, das soll Grundlage und Richtschnur meines Lebens sein. Und dann merkt man, wenn man sich mehr und mehr mit Gottes Wort beschäftigt, dann merkt man mehr und mehr, wie Gottes Wahrheit unser Leben prägt. Und dann merkt man, wie es mehr und mehr die Beziehungen zueinander und miteinander auch positiv, hoffentlich auch da prägt. Weil wir aus der Vergebung leben und in Vergebung miteinander einander begegnen. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, 1. Petrus 1, ist einfach so eine Grundlage des Glaubens. Es ist so einfach und jedoch so herausfordernd. Danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist und danke, dass du wiederkommen wirst. Und danke, dass du uns erlöst hast. Und dadurch, dass wir nun zu dir gehören, dürfen dir folgen. Und weil wir dir folgen, müssen wir ganz lernen, neu zu gehorchen, Herr. Und ich möchte wirklich bitten, dass dein Wort diese Grundlage ist, dass diese Liebe zueinander, zu dir, Herr, unser Leben prägt. Und dass wir merken, Jesus Christus, dass es um dich geht und nicht um unsere Vorlieben und unsere Vorstellungen, um das, was wir uns so denken oder wünschen, sondern Jesus Christus, ich möchte bitten, dass du ganz groß, ganz neu, ganz bewusst im Mittelpunkt kommst. Danke, Herr.